Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. April. Wer den Schaden hat, bekommt den Spott noch dazu. Nach der Revolte des CSU-Vorsitzenden Söder gegen den einstimmigen CDU-Vorstandsbeschluss in Sachen Kanzlerkandidatur findet der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, alles sei ganz einwandfrei gelaufen, hoch anständig, oder?
Der Stil, der in den letzten Tagen den Prozess begleitet, ist einwandfrei. Wir haben eine Diskussion in der Fraktion ohne Verletzungen geführt. Alle haben sich hoch anständig eingelassen in ihren Wortmeldungen, haben ihre Sorgen, ihre Anforderungen, haben ihr Profil für einen Spitzenkandidaten deutlich gemacht.
Und auch sein Vorturner, eben jener Markus Söder, beweist humoristisches Potenzial. Er weiß, wie die Sache ausgeht.
Am Ende wird alles gut werden.
Da wird es Zeit, Otto in die Debatte einzuführen. Seine berühmte Rede im Deutschen Bundestag, diese Parodie auf die Rituale der Parteipolitik, die wird im wahren Leben jetzt einfach nachgespielt.
Herr Präsident, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat in seinem letzten Wetterbericht zur Lage der Nation davon gesprochen, dass der Winter vor der Tür steht. Wer hat denn gewarnt von dem, was nun eingetreten ist? Schauen Sie doch mal um draußen im Lande. Schauen Sie doch mal unsere Bäume an. Ja, wo sind denn die Blätter? Ja, wo sind sie denn? Wir haben den Verlust des gesamten deutschen Blattbestandes zu beklagen. Ich wiederhole hier unsere Anfrage vom 18. August dieses Jahres. Wann wird die Bundesrepublik endlich überdacht?
Aber vielleicht ist das ja der neue surreale Hang unserer Politik. Der Bürger wird am meisten dadurch verachtet, dass man ihn zum Zuschauer einer Posse degradiert. Die Kanzlerschaft als Trophäe von Spielern, die, und das eben ist der Clou des Drehbuchs, sich schon auf die Spielregeln gar nicht einigen können.
Am Ende wird alles gut werden.
Alle haben sich hoch anständig eingelassen.
Wie das bürgerliche Publikum das alles findet, das wissen wir. Aber wie sieht man es bei den Linksalternativen? Das kann uns am besten die Chefredakteurin der Taz verraten. Barbara Junge ist eine Top-Journalistin. Sie hat für die Taz und den Berliner Tagesspiegel gearbeitet, in der Hauptstadt und auch in Washington. Sie kennt sich aus mit Machtspielen. Einen schönen guten Morgen, Barbara Junge.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ist denn dieser Machtkampf Laschet-Söder auch für die Leser einer linksalternativen Tageszeitung von gleichem Interesse wie für bürgerlich-konservative Medien?
Selbstverständlich. Also Machtfragen interessieren uns schon immer. Die Linke ist schon immer eine Spezialistin drin gewesen, Machtfragen auszutragen.
Aber geht es hier eigentlich nur um Machtfragen oder geht es hier auch um Inhalte? Das ist ja eine der Auseinandersetzungen. Worum geht es eigentlich im Kern? Um Style oder um Substanz?
Na, es wäre schön, wenn es um Inhalt ginge. Es wäre ja schön, wenn sich jemand Gedanken darum machen würde, wie diese Republik umgebaut werden muss, was sie nämlich muss. Also die ganze Industrie wartet ja im Grunde schon auf die Politik, dass es mal losgeht. Aber darüber spricht ja niemand. Wobei, also wenn man mal die beiden Kandidaten vergleicht, gibt es ja durchaus inhaltliche Profile, gerade was Grünen einen substanziellen Umbau der Gesellschaft so angeht. Aber es geht um Macht. Also die Darbietung ist doch Machtkampf in seiner Rohform.
In der Tat. Und bei den inhaltlichen Differenzen, wer würden Sie sagen, wer ist einem linkeren Publikum eher zugeneigt bei den Themen Klima, bei den Themen soziale Gerechtigkeit? Wo gibt es eine höhere Affinität vielleicht auch zu Ihren Leserinnen und Lesern?
Was soziale Fragen angeht, was so die Integration in der Gesellschaft angeht, ist Laschet sicher ein Stück näher bei unseren Leserinnen. Andererseits ist Armin Laschet so ein Rhein- und Ruhrbaron, der für Erdgas aus Russland und zimperlichen Umgang mit der Wirtschaft steht. Also wenn Söder wirklich zur Klimaallianz mit Baden-Württemberg stünde, wäre er nahezu ein Hoffnungsträger, was das angeht. Aber man weiß ja auch nicht so genau, wo Söder morgen so steht.
Das scheint ja eins der Probleme zu sein. Ich erinnere mich noch in meiner Zeit in Jugend die Anti-Strauß-Kampagne, als Franz Josef Strauß als CSU-Vorsitzender dann Spitzenkandidat der Union wurde. Würden Sie sowas Ähnliches, solche ähnlichen, ich sag mal, Gefühlsaufwallungen tatsächlich auch heute befürchten, wenn Söder antritt und über die Marktplätze zieht?
Naja, bei Markus Söder weiß man ja spätestens seit Montag, dass er auch seine Oma verkauft, wenn es opportun erscheint. Und in dem Stil kann er natürlich die Leute auch bewegen, weil er schämt sich für sowas ja auch gar nicht. Tatsächlich ist die Darbietung von Markus Söder ja auch was Modernes. Das ist nicht mehr die bequeme, etwas verstaubte Republik der frühen Union, in der sich irgendwie alle freundlich und nett begegnet sind. Also in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, da haben doch Charaktere gewonnen. Und wenn ich es noch anfügen darf, Donald Trump wurde auch nicht gewählt, weil ihm jemand einen guten Charakter und Integrationsfähigkeit attestiert hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass Söder funktioniert.
Okay, das heißt, ein Charaktertypus, Populist, das Wort haben wir bislang gemieden, aber ein solcher Charakterkopf könnte er sein und das könnte resonieren, glauben Sie?
Wer weiß, womöglich gewinnt Söder sogar jetzt in dem Machtkampf und dann wird er darauf spekulieren, im Rahmen des Wahlkampfs durch Charakter tatsächlich wieder zu einer Stärke zu kommen und dann, nehme ich mal an, sehr auf Schwarz-Grün setzen.
Wagen Sie eine Prognose, wie geht diese Woche aus? Denn für diese Woche ist ja noch eine Einigung versprochen.
Ja, also ich würde sagen, Olaf Scholz macht jeden Abend eine Flasche Wein auf. Das wäre meine erste Vorhersage. Ich würde sagen, Armin Laschet hat größere Chancen. Mich würde es aber nicht wundern, wenn Söder schlussendlich der Kandidat würde.
Und die Flasche Wein, glauben Sie, macht Olaf Scholz auf oder nicht vielleicht doch einer von den beiden denkbaren grünen Spitzenkandidaten? Denn dort schießen die Umfragen und sei es als Projektionsfläche von Wünschen und Sehnsüchten durch die Decke.
Ja, das Schöne ist, die beiden potenziellen grünen Kandidaten, Kandidatin machen gemeinsam die Flasche Wein auf, weil sie sind ja im Grunde diejenigen, die es zivilisiert austragen.
Wer wird's denn von den beiden? Sie sind da sicherlich dichter dran. Trauen Sie sich, nichts als die Wahrheit.
Es ist bei den Grünen noch viel schwerer als bei der Union. Ich würde auf Robert Habeck tippen.
Okay, dann bedanke ich mich für diese Einschätzung und wünsche einen fröhlichen Tag. Vielen Dank, Frau Junge.
Dankeschön, wünsche Ihnen auch.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Blick auf die Umfragewerte von Armin Laschet habe ich Jörg Schönenborn angerufen, Programmdirektor des WDR und der dort Verantwortliche für den ARD-Deutschland-Trend. Jörg Schönenborn erklärt uns jetzt den Sinn und die Begrenztheiten der Demoskopie.
Es ist einer der Fälle, wo, glaube ich, den meisten Befragten wirklich die Beurteilungsgrundlage fehlt. Es sind Reflexumfragen, sie sind ein Spiegel dessen, was die aktuelle Berichterstattung gerade zeigt.
Mit Günter Beckstein, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern, spricht mein Kollege Michael Bröker. Und sie sprechen beide über Markus Söder und dessen Vorbild Franz Josef Strauß.
Markus Söder ist ein Fan von Strauß seit Jugendzeit. Aber selbstverständlich weiß auch Söder, dass die Methoden, die Franz Josef Strauß hatte, heute gar nicht mehr gingen. Die Zeiten haben sich verändert.
Außerdem unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt den Börsenhype um Coinbase, die neue Plattform für den Handel von Kryptowährungen. Und wir lernen alles über karitative Toilettenkunst und sprechen über die wackerste Frau Großbritanniens, die Queen. Auch gestern wieder wurden neue demoskopische Befunde zu den beiden potenziellen Kanzlerkandidaten der Union veröffentlicht. Umfragen, in denen Armin Laschet wirklich nicht gut dasteht. In der Erhebung vom Spiegel sehen nur 15% dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten einen geeigneten Chef der nächsten Bundesregierung. Markus Söder, der Mann aus Bayern, erreicht in derselben Depesche immerhin fast 60% Zustimmung. In einer ebenfalls gestern erschienenen Forsa-Umfrage sieht es für Armin Laschet nicht besser aus, im Gegenteil. Da konstatieren nur 4% der Befragten, dass Laschet Führungsstärke beweise und als Persönlichkeit dynamisch sei. Und in der aktuellen INSA-Umfrage ist Markus Söder der beliebteste Politiker Deutschlands. Sein Konkurrent aufs Kanzleramt liegt dort auf Platz 12, sogar noch hinter Peter Altmaier. Aber Laschet wird momentan nicht müde zu betonen:
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt.
Also was haben diese Umfragen tatsächlich für einen politischen Wert? Sind das Radarbilder vom Tageswetter, vergänglich und schnell wechselnd wie Regen und Sonne? Oder sind das Röntgenaufnahmen, die vom Schatten auf der Lunge berichten, von einem Krankheitsbefall, der durch keinen Wahlkampf verdrängt werden kann? Um das herauszufinden, muss man Jörg Schönborn anrufen. Er ist Programmdirektor für Information beim WDR und in der ARD das Gesicht und der Kopf hinter dem ARD-Deutschland-Trend. Die umfangreichsten und gründlichsten Vermessungen der deutschen Wählerseele werden dort präsentiert. Einen schönen guten Morgen nach Köln. Hallo, Herr Schönborn.
Guten Morgen nach Berlin.
Herr Schönborn, Sie sind der Meister der Demoskopie in der ARD. Wie wichtig ist das, was wir derzeit diskutieren, an Meinungsbildern, die wir von den Wählerinnen und Wählern erhalten? Sind das Momentaufnahmen, wie Armin Laschet glaubt, oder sind das tiefere Werturteile, wie Markus Söder meint, die sich auch in einer Wahlkampagne gar nicht mehr wegcampaignen lassen?
Es sind natürlich Momentaufnahmen, die aber ein gewaltiges Gewicht haben. Die Ereignisse dieser Woche wären ja nicht erklärbar ohne die Zahlen. Insofern haben sie schon ein enormes Potenzial, jemanden zu heben oder jemanden auch zu vernichten. Es ist aber tatsächlich so, dass wir ja allein an den Schwankungen der Parteiwerte der letzten Wochen merken, wie kurz die Verfallszeit ist. Aber im Moment ist das Gewicht für Armin Laschet erdrückend.
Was vor allem werfen die Wählerinnen und Wähler ihm vor oder was kreiden sie ihm an? Was sind die Werturteile, von denen sie glauben, dass sie tatsächlich auch politisch relevant sind?
Ja, die Wählerinnen und Wähler, die befragt werden, kennen ihn natürlich wenig. Einige leben in Nordrhein-Westfalen, haben ihn dort als Regierungschef erlebt. Ansonsten bewerten die Befragten natürlich ein Bild, ein Image, das wir im Moment durch die aktuelle Berichterstattung miteinander prägen. Und wenn ich jetzt in einer Umfrage lese, dass gefragt wurde, welchen Kandidaten man für dynamisch hält, dann ist klar, wie das ausgeht. Wenn man gefragt hätte, welchen Kandidaten halten Sie für ausgleichend, dann wäre es vielleicht etwas anders ausgegangen. Also insofern ist es einer der Fälle, wo, glaube ich, den meisten Befragten wirklich die Beurteilungsgrundlage fehlt. Es sind Reflexumfragen. Sie sind ein Spiegel dessen, was die aktuelle Berichterstattung gerade zeigt.
Und auch ein Stück weit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich lese, da ist jemand führungsschwach, also denke ich, da ist jemand führungsschwach.
Sonst wären diese Spiralen ja auch nicht denkbar. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt halt Deutschland jeden Morgen aufwacht und überlegt, was denke ich über Markus Söder oder Armin Laschet. Die Befragten müssen ja kurzfristig einen Reflex ausüben und über etwas sprechen, ja, was sie nicht wirklich im Moment beschäftigt, weil Wahlen so weit weg sind.
Bei welcher Einstufung, Qualifizierung der beiden Kandidaten haben Sie gedacht, das habe ich so noch nicht gesehen, das ist wirklich ein markanter Befund, der sich von der Flüchtigkeit unserer Gegenwart unterscheidet und hier vielleicht ein tieferes Problem oder auch eine tiefere Zuneigung anzeigt?
Ja, ich sag mal, der Absturz der Bewertung der politischen Arbeit von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, also da, wo die Leute ihn schon ein bisschen besser kennen, der ist schon gewaltig. Und das heißt nicht, dass man aus einem solchen Tal nicht wieder raus kann. Also man muss sich nur mal die Umfragekurven von Angela Merkel über die Jahre angucken. Dann gibt's erstaunliche Höhen und Tiefen. Das geht schon, aber so ein Absturz aus einer sehr nahen Betrachtung, das ist schon ein Zeugnis, das wehtut.
Bei Markus Söder wundert man sich als politischer Beobachter über die hohen Zustimmungswerte, weil die Leute A, im Norden ihn auch kaum kennen, B, weil wir es ja hier mit einem Charakter zu tun haben, der keineswegs über die Jahrzehnte auf bestimmte Werturteile eingezahlt hat, sondern der sich ja als flexibel und wandlungsfähig gezeigt hat.
Im Moment strahlt er vor allem Autorität aus. Fast väterlich, wenn er nach den früheren Corona-Runden neben der Kanzlerin sitzt. Sein Auftritt, sein Habitus, die Art und Weise, wie er inszeniert wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was der sehr unsicheren Stimmung im Moment entspricht. Es ist ja weit und breit niemand, der weiß, wie es wirklich weitergehen sollte. Und es ist auch niemand, der entscheiden darf, wegen der Kompetenzverwirrungen, die wir haben. Insofern ist das sozusagen ein fast perfektes Image, aber es ist natürlich auch eine optische Täuschung.
Und ist das ein Urteil über die Substanz oder über den Style von Politik? Geht es im Kern aus Sicht der Wählerinnen und Wähler hier um unterschiedliche politische Konzepte oder geht es um unterschiedliche Verkaufe ein und desselben Inhalts?
Im Moment geht es um Performance, um das, was geleistet wird, um die Ankündigung, ein Gesetz umzusetzen und es dann doch nicht so schnell zu tun, um die Ankündigung, eine Maßnahme zu treffen, die dann doch ganz anders umgesetzt wird. Darauf konzentriert sich im Moment der Blick sehr stark, denn wir haben ja etwas, was wir sonst in Umfragen nicht haben. Die Wirkung von Politik ist im Alltag ganz unmittelbar. Wenn es um Rentengesetze geht, ist die Wirkung weit weg. Aber bei Corona erlebe ich die Wirkung auf der Straße und im Arbeitsplatz und in der Schule. Deshalb ist es wirklich ein sehr kurzsichtiger Blick auf die aktuelle Performance. Das kann natürlich im September, je nachdem, wo wir in der Pandemie stehen, dann möglicherweise gar keine Rolle mehr spielen.
Ja, das wäre die Frage. Kann dieses Stimmungsbild sich drehen? Darauf setzt ja Armin Laschet, dass er alle Möglichkeiten hat, das zu verwandeln, auch in einen Sieg zu verwandeln. Oder ist das eben schon so verfestigt, dass man dieses Image des vielleicht zu weichen und nicht führungsstark genug seienden Politikers gar nicht mehr los wird? Was würden Sie denken?
Es gibt ein politisches Modell, das sogenannte Ann Arbor-Modell, benannt nach einer Universität in Michigan, nach der die allermeisten von uns sich nur vortäuschen, über Personen oder Programme zu entscheiden, sondern da seien wir in Wahrheit geheime Mitglieder jeder Partei, irgendeiner Partei, ohne es zu wissen. Und so die These, wir fielen in den allermeisten Fällen auf Grundentscheidungen zurück, die wir tief im Herzen schon früher getroffen haben. Es gibt bei den letzten Bundestagswahlen viele Indizien dafür, dass das stimmt. Insofern kann es sein, dass je nachdem, wie der Wahlkampf verläuft, ja, dass sich gebunden fühlen an Parteien oder sich abgestoßen fühlen, am Ende das Entscheidende ist.
Das heißt aber, Sie würden dann der Union in Gänze schon raten, diese demoskopischen Befunde, die ja nicht nur ein Institut geliefert hat, sondern ganz verschiedene, die so ernst zu nehmen, wie sie dann wären und darauf auch eine Entscheidung zu begründen.
Naja, die Union weiß, dass sie ein ganz einfaches, langfristiges Problem hat. Sie ist bei älteren Wählern verwurzelt, die von Wahl zu Wahl sterben. Das ist die Hauptentwicklungslinie der Union, die man auch in allen Bundesländern sehen kann. Und dieses Problem anzugehen, dass sie mittlerweile selbst in Baden-Württemberg bei den über 60-Jährigen nicht mehr die stärkste Partei ist, dass sie nur noch in der ältesten Generation wirklich verwurzelt ist, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und das erreicht man nicht mit personellen oder programmlichen Strohfeuern, sondern indem man ein Versprechen entwickelt, das glaubwürdig Zukunft verheißt.
Profitieren die Grünen denn von dieser Entwicklung? Ist das das Gegenstück, wenn wir den Aufstieg der Grünen in der Demoskopie sehen, das Gegenstück zum Niedergang dieser Union, wie sie sich uns heute präsentiert? Oder ist dieser Aufstieg durch die Zeitströmung so gegeben, dass er ganz unabhängig davon stattfindet?
Es ist ein struktureller Aufstieg. Die Grünen sind, was die Generationen angeht, der Spiegel dessen, was ich über die Union beschrieben habe. Die älteren Unionswähler sterben. In den jüngeren Generationen entscheiden sich seit 30 Jahren mehr und mehr für die Grünen. Das ist sozusagen der strukturelle Vorteil. Und das andere große Thema, das die Grünen für sich im Moment alleine haben, kennen wir alle. Das ist das Thema Klima. Das ist historisches Glück. Das ist im Moment aktuell und wird ja wahrscheinlich auch bei der Wahl wieder eine große Rolle spielen. Insofern, ja, glaube ich, dass der Aufstieg der Grünen strukturell ist, Schwankungen unterworfen. Aber in der Tat sind sie im Moment die Gruppe, die die Chance hat, die einzige Volkspartei abzulösen.
Herr Schönborn, dann bedanke ich mich für diese Einschätzung der Zahlen und ihrer Hintergründe und wünsche einen fröhlichen Tag.
Sehr gerne, das Gleiche.
Die politischen Pygmäen der CDU, die nur um ihre Wahlkreise gehen. Diese Zwerge in wessen Taschenformat? Diese Reklamausgabe von Politikern.
Der da über die politischen Pygmäen der CDU sprach, vor rund 45 Jahren bei seiner Wiener Waldrede, das war Franz Josef Strauß. Legendäre CSU-Galionsfigur und bayerischer Ministerpräsident. Und natürlich das politische Vorbild von Markus Söder. Also jenem Mann, der diese CDU, die Strauß einst so wüst beschimpft hat, im Jahr 2021 dazu bekommen möchte, ihn als Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken. Wer also ist dieser Markus Söder und wo gibt es Parallelen zum alten Strauß? Das bespricht jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, mit Günter Beckstein, CSU-Urgestein, der fast 40 Jahre im Landtag saß, lange Jahre bayerischer Innenminister war und für ein Jahr selbst Ministerpräsident im Freistaat Bayern.
Schönen guten Morgen, Herr Beckstein, einen schönen Gruß nach Nürnberg.
Ein herzliches Grüß Gott.
Herr Beckstein, wichtigste Frage vorneweg. Muss jetzt ein Franke Bundeskanzler werden?
Muss? Ja, das ist natürlich die Frage. Jedenfalls will ein Franke Bundeskanzler werden. Und viele freuen sich, wenn das Realität würde.
Sie kennen Markus Söder nun wirklich besser als die meisten hier in Berlin und Sie haben ihn nominiert. Sie waren der Erste, der ihn nach Berlin geschickt hat. 2007 haben Sie ihn zum Europaminister gemacht. Warum eigentlich Markus Söder damals?
Also Markus Söder war vorher Generalsekretär der CSU. Ich kenne ihn natürlich von Nürnberg seit langem. Ich habe, wie ich selber als Ministerpräsident vom Amt des CSU-Bezirksvorsitzenden zurückgetreten bin, ihn selber als meinen Nachfolger vorgeschlagen in der Partei und habe ihn dann ins Kabinett aufgenommen, und zwar als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei, weil ich ihn für ein ganz, ganz großes politisches Talent angesehen habe. Und da habe ich ja ganz offensichtlich richtig gelegen.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Beckstein, Sie haben auch Ihre Kämpfe mit ihm gehabt, nicht zuletzt, als es dann auch um Edmund Stoiber ging und die Nachfolge von Edmund Stoiber, die Sie angetreten haben. Insofern, welchen Markus Söder würden wir denn dann da bekommen eigentlich? Gibt es diesen einen oder stimmt es, dass er am Ende immer nur daran interessiert ist, was ihn selbst in seiner Karriere voranbringt?
Natürlich ist Markus Söder jemand, der politischen Ehrgeiz hat. Aber Markus Söder strebt ja auch gerade deswegen die Kandidatur an, weil er überzeugt ist, dass er die besseren Voraussetzungen bringt für einen Wahlerfolg im September als Laschet.
Aber würden Sie denn sagen, dass nur ein Markus Söder die Regierungsfähigkeit erhalten kann? Oder hat aus Ihrer Sicht auch ein Armin Laschet im September genau die gleichen guten Chancen, die Union im Kanzleramt zu halten?
Also natürlich ist Laschet ein Mann, den ich übrigens auch persönlich kenne und schätze. Laschet war Integrationsminister, während ich Innenminister war. Wir haben manchmal Diskussionen gehabt, aber Laschet hat ein Markenzeichen dafür, dass er für die Integrationsfähigkeit gegenüber Migranten steht, aber auch die Integrationsfähigkeit, wie seine erfolgreiche Arbeit im Nordrhein-Westfalen auch zeigt. Also von daher ist es in der Tat auch so, dass selbstverständlich auch Laschet ein hervorragender Kandidat ist. Wichtig ist, dass beide nicht beschädigt werden und dass dann beide Parteien mit 100% Einsatz in den Wahlkampf auch gemeinsam ziehen.
Aber sehen Sie das ehrlich noch, Herr Beckstein, dass das ohne Beschädigung am Ende gelöst werden kann? Wenn ein Markus Söder Kanzler wird, dann ist Armin Laschet politisch doch erheblich angeschlagen. Und wenn ein Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, dann ist Markus Söder der Mann, der Laschet regiert.
Also Markus Söder hat ja auch gesagt, wenn die CDU will, dass Laschet ist, dann wird er zurückziehen. Also das könnte natürlich bedeuten,
dass Laschet... Er tut es aber nicht.
Wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Die eine Variante wäre aus meiner Sicht, dass Laschet dann sagt, ich bin ein großer und starker Vorsitzender und suche mir den aus, der die nach besten Chancen hat. Und deswegen unterstütze ich Söder. Ob das ja wahrscheinlich ist, stelle ich selber in Frage. Und die andere Variante heißt, dass Laschet eindeutig darauf besteht und die CDU auch darauf besteht, dass er Kandidat wird. Dann wird Markus Söder zurückzuziehen haben. Aber das werden die beiden miteinander zu besprechen haben. Und ich glaube nicht, dass jetzt da die große Ratschläge auf den Pensionisten legen.
Ist die Erinnerung oder der Vergleich mit 1976 zu gewagt oder ist er gerade richtig?
Also dass daraus ein Auseinandergehen von CDU und CSU wird, halte ich für ausgeschlossen. Denn mit 76 deuten Sie ja an den Trennungsbeschluss von Kreuth, dass die CSU quasi sich von der CDU verabschiedet, eine eigene Partei aufmacht, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Gerade in den letzten 2 Jahren hat Markus Söder auch immer wieder betont, wie wichtig ein gutes Verhältnis zur CDU ist. Und von daher sage ich, dass die beiden Parteien sich trennen, halte ich für völlig ausgeschlossen.
Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass Söders Sticheleien an Franz Josef Strauß erinnern, der ja 1976 gegen seinen damaligen Rivalen Helmut Kohl gesagt hat, Helmut Kohl bedürfe in besonderem Maße des Beistands und Rates durch einen Mann der ersten Stunde. Er meinte natürlich sich. Manchmal klingen Äußerungen von Herrn Söder ähnlich, oder?
Also Strauß war natürlich ein ganz großer Politiker, ein herausragender Mann, aber trotzdem hat er sich manchmal geirrt. Beispielsweise erinnere ich mich an eine denkwürdige Sitzung im Wienerwald, wo Strauß erklärt hat, er ist sich absolut sicher, dass Kohl nie Kanzler wird. Die Geschichte ist eine andere. Strauß ist nie Kanzler geworden und Kohl war der erfolgreichste Kanzler, den Deutschland überhaupt hatte. Also von daher sind solche Bezüge immer etwas Schwieriges. Markus Söder ist ein Fan von Strauß seit Jugendzeit, aber selbstverständlich weiß auch Söder, dass die Methoden, die Franz Josef Strauß hatte, heute gar nicht mehr gingen. Die Zeiten haben sich verändert. Aber dass auch Markus Söder eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit ist, das wissen nur alle.
Vielen Dank, lieber Herr Beckstein. Einen schönen Tag.
Danke. Auf Wiedersehen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da ist eine Börse für Kryptowährungen an der ganz traditionellen Wertpapierbörse in den Handel gegangen. Alle Hintergründe zu Coinbase, so heißt diese neue Plattform, erzählt uns jetzt unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Was genau ist Coinbase und warum ist dieser Börsengang, Sophie, so wichtig? Und wie hat die Aktie gestern an ihrem ersten Tag performt?
Coinbase ist eine Kryptowährungsbörse. Es ist eine App, an der man Kryptowährungen handeln kann, kaufen, verkaufen, also zum Beispiel Bitcoin oder auch Ethereum. Und es war ein sehr gelungenes Börsendebüt, das sie da gestern an der Nasdaq hingelegt haben. Zwischenzeitlich hatte das Unternehmen einen Wert von satten 112 Milliarden US-Dollar. Das steht im Vergleich zu einer Bewertung von 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Die Aktie wurde teilweise für 310 Dollar gehandelt, dann wieder für 429. Also sie waren eigentlich nicht weniger volatil als der auf Coinbase gehandelte Bitcoin. Sie haben dann den Tag beendet auf 328 US-Dollar 28 Cent und damit steht die Unternehmensbewertung bei etwa 85,7 Milliarden US-Dollar, mehr als das Zehnfache der letzten Bewertung als Privatunternehmen. Analysten sagen, dass dieses Börsendebüt vor allem zeigt, dass Krypto, die ganze Branche, in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr gereift ist, auch wenn sie immer noch natürlich in den Kinderschuhen stecken und weiterhin von Volatilität bei den Preisen und von regulatorischen Unsicherheiten bedroht sind. Aber mit dieser App Coinbase hatte das Unternehmen erst einmal Kryptowährungen an sich in den Mainstream gebracht. Und wie notwendig das ist, zeigte diese Äußerung vom Notenbankchef Jerome Powell gestern am Tag des Börsengangs. Er hat sich sehr skeptisch geäußert zu Kryptowährungen insgesamt. Die seien Vehikel für Spekulation. Also es ist noch ein langer Weg bis zur vollständigen Akzeptanz, aber das gestern war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass für die Clubs in Deutschland, da wo getrunken, getanzt, gefeiert wird, weiterhin Alarmstufe Rot herrscht und durch die Dauerschließung der Clubs wegen Corona langsam aber sicher die Lichter ausgehen. Daher sind die ehemaligen Tempel der Nacht jetzt auf Rettungsmaßnahmen dringend angewiesen. Klokunst heißt eine solche Rettungsmaßnahme. In Hamburg hat sich eine Dreier-WG dazu entschlossen, den Clubs mit dieser sehr speziellen Kunst unter die Arme zu greifen. Anne, Stefan und René schrieben Clubbesitzer an und zogen mit ihren Kameras dann los in die verlassenen, leeren, stillen Lokationen. Wie René gegenüber dem ZDF verriet, waren die sogar zunächst sehr skeptisch.
Ja, die Clubbetreiber haben zuerst gedacht, wir sind total bescheuert, weil wir natürlich reingegangen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne mal eure Toilette fotografieren.
Gesagt, getan. In den Toiletten der Clubs werden dann Fotos von Graffiti gemacht und von typischen Klosprüchen, die dort an der Wand stehen. Zum Beispiel hier einer mit Lokalkolorit.
Das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück. Denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück.
Oder etwas Visionäres ist bei dieser Klokunst auch dabei.
Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld.
Und diese Fotos werden dann von den drei jungen Hamburgern vergrößert, auf Papier gezogen und großformatig zugunsten der Clubs verkauft. Die Besitzerinnen und Besitzer, die freut's, obwohl auch hier erstmals Skepsis.
Ich habe ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so steil durch die Decke geht. Aber es kommt tatsächlich extrem gut an.
Und mit steil durch die Decke ist Folgendes gemeint. Durch den Verkauf dieser Bilder sind bis heute schon 150.000 Euro zusammengekommen. Das hilft fürs Erste beim Überleben. Wunderbar.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Queen so kurz nach dem Tod von Prinz Philipp schon wieder offizielle Termine wahrnimmt. Diszipliniert und eisenhart wie eh und je. Hat sie jetzt langjährige und verdiente Mitarbeiter des Buckingham Palace offiziell vom Dienst entbunden und in den Ruhestand verabschiedet. Einen Ruhestand, den die 94-Jährige für sich selbst gar nicht kennt. Im Jahr vor Corona 2019 hatte sie immerhin noch fast 300 formelle Anlässe in ihrem Kalender stehen. Denn sie ist schließlich das Oberhaupt von 600 Wohltätigkeitsorganisationen. Die Queen bleibt trotz persönlicher Trauer ein Fixstern für ihr Volk. Sie weiß, dass die Rolle einer Königin keine Pausen im Drehbuch duldet. Sie ist diejenige, die immer da ist. Sie weiß, was ihre Untertanen jetzt so dringlich brauchen. Die heimliche Hymne der Britinnen und der Briten in dieser Zeit, die stammt von Lady Antebellum. Need You Now. It's a quarter after one. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.